Die Dirigenten leben ja im Allgemeinen etwas länger als die Durchschnittsbevölkerung. Vielleicht hat das mit diesem wechselnden Herzschlag zu tun.
Wie immer auch eine sehr interessante Diskussion, weil es gibt, glaube ich, nichts, was unterschiedlicher wahrgenommen wird wie Musik.
Als Konsument von Musik sieht die Sache ganz anders aus. Da scheinen also ruhige Stücke, geordnete Stücke besser den Blutdruck zu senken in Studien als zum Beispiel Popsongs von ABBA oder Hardrock.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, Thomas, hallo, ich mich auch. Sei gegrüßt.
Markus, und ich glaube, du freust dich heute ganz speziell auf die Folge, weil wir gehen einer Leidenschaft von dir nach.
Ja, es ist mal wieder eine Musikfolge und wir stellen wieder den Zusammenhang her zwischen Musik und Herz. Und in dieser Folge, Thomas, habe ich mir ja vielleicht einen kleinen Traum erfüllt und konnte einen sehr namhaften Dirigenten interviewen, weil mich schon immer interessiert hat, wie bei Profimusikern oder auch Dirigenten Musik sich persönlich oder was ihre Meinung ist, wie sie sich persönlich und auf die Musiker und vielleicht auch auf Patienten auswirken könnte. Und dass uns das gelungen ist, da einen sehr namhaften Dirigenten ans Mikrofon zu bekommen, da bin ich schon einigermaßen stolz drauf.
Ich bin schon sehr interessiert, weil wir führen das Interview ja auch mehrsprachig. Wird spannend.
Richtig,
ja. Ich freue mich auf deine Übersetzungen. Und wir unterhalten uns heute mit dem Dirigenten
Claudio Vandelli.
Und wie kommt es dazu, dass du jetzt gerade den Dirigenten Vandelli motivieren konntest? Wie ist da der Zusammenhang?
Also Claudio Vandelli ist der Chefdirigent der Würth Philharmoniker und die Würth Philharmoniker sitzen benachbart von Schwäbisch Hall in dem beschaulichen Ort Künzelsau oder Geisbach, wo ja auch die Zentrale des bekannten Würth-Konzerns ist. Und Claudio Vandelli ist dort Chefdirigent seit 2020. Von einem Orchester, das sich wirklich einen Namen gemacht hat mittlerweile, international unterwegs ist. Vandelli sowieso, er stammt aus Mailand, er ist Italiener. Ich habe dann im Interview versucht, ein paar Italienischkenntnisse, die ich noch von früher habe, zu akquirieren, damit ich ihm zumindest die Fragen auf Italienisch stellen kann. Und er hat auch auf Italienisch geantwortet, was mir natürlich gefällt, weil da kommt die Leidenschaft gleich mit rüber bei der Musik. Und er ist so ungefähr unser Alter, Thomas. Ja. Er hat Klarinette studiert, er hat Dirigieren studiert und hat mit sehr, sehr namhaften Künstlern schon gearbeitet, zum Beispiel Cecilia Bartoli, Brünterfel, Annette Trepko, Mischa Majski. Also wenn ich dir so die Namen sage, das ist dann schon wirklich die Crème de la Crème in ihren Fächern. Und von daher, ja, ist es eine sehr schöne Sache gewesen. Und ich freue mich, dir und den Zuhörern dieses Interview heute zu präsentieren.
Und ich finde es immer wieder faszinierend, die Elbphilharmonie, die kennt jeder in Deutschland, aber diesen Geheimtipp hier in Künzelsau, den kennt, glaube ich, nicht jeder.
Richtig, und da können wir auch gleich ein bisschen Werbung machen, warum nicht. Wer hier sich in der Hohenlohe-Gegend aufhält oder vielleicht das zum Anlass macht für einen Besuch, der sollte wirklich mal auf das Programm der Würth-Philharmonie schauen. Das ist wirklich ganz, ganz besonders, sowohl die Auswahl der Konzerte als auch die Interpreten, die dort regelmäßig kommen. Auch Stardirigenten hat man da schon gesehen. Also da kann man wirklich nur ermutigen, hier mal auf die Homepage zu gehen und sich das ein oder andere Konzert vielleicht zu buchen.
Und Markus, ich kann das als Klassik-Laie, auch in der Funktion bin ich Laie, nur bestätigen. Ich durfte schon das ein oder andere Konzert miterleben. Und da ich ja ein Architekturfreund bin, muss ich einfach noch architektonisch Werbung machen. Das ganze Areal ist auch von der Seite her mit Museum und allem drum und dran sehenswert. Und damit genug der Werbung, aber es ist wirklich ein Highlight. Und Markus, lass uns jetzt in Medias Res gehen und das Interview einfach mal beginnen.
Ja, ich habe natürlich zunächst mal wissen wollen, wie so der Alltag von einem Dirigenten ist, um dann später im Interview dann spezifisch auf gesundheitliche Themen und auf herzspezifische Themen einzugehen. Aber zunächst einmal wollte ich wissen, weil es mich einfach interessiert hat, wie ist der Alltag von einem Dirigenten? Was hat er so zu tun? Wie läuft der Tag ab? Und wir steigen einfach mal mit dieser Frage in das Interview ein, Thomas. Nehmen wir den heutigen Tag als Beispiel. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, um 5 Uhr saß ich im Auto und bin von Wien hierher gefahren. Das ist typisch für die Arbeit eines Dirigenten. Aber natürlich gibt es auch mal Momente, wo ich eine Pause habe, wo andere Leute vielleicht 40, 50 Stunden in der Woche haben, habe ich durchaus auch meine Ruhephasen. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich, mich in die Partituren einzuarbeiten. Und das alles muss integriert werden in Reisen, Aufführungen, Proben, Vorbereitungen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, aber mit ein bisschen Erfahrung kriegt man das nach einer Zeit doch ganz gut hin. Wenn ich mit dem Orchester arbeite, haben wir ungefähr 5 bis 6 Stunden zusammen, wo wir arbeiten. 5 bis 6 Stunden, das hört sich vielleicht wenig an, aber man muss bedenken, dass die Arbeit mit einem Orchester sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Konzentration benötigt und das kann man nicht wirklich 8 Stunden gut machen. Man kann die Konzentration einfach nicht über einen so langen Zeitraum aufrechterhalten und dann wäre alles umsonst. Eine weitere Herausforderung in meiner Arbeit ist der Umgang mit der Motivation. Sie müssen sich vorstellen, dass gerade bei einer Aufführung man Emotionen erlebt, die einem Erdbeben gleichen. Es kommt zu vielen Ups and Downs, das heißt Momente absoluter Faszination, die sich abwechseln mit Momenten der absoluten Entspannung oder, wie man so schön sagt, in ein Loch zu fallen. Gerade als junger Mensch erlebt man oft diese Höhen und Tiefen.
Ja, Markus, das ist ja mal eine interessante Jobbeschreibung, die wir jetzt gerade hier mitbekommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so viele gibt, die in der Lage sind, den Job überhaupt zu machen.
Könnte gut sein. Also es hört sich ja eigentlich nicht jetzt so wahnsinnig viel an, hat er ja auch selber gesagt. Zu 5 bis 6 Stunden, würde ich mal sagen, ja, wären wir wahrscheinlich froh, wenn wir diese Zeit nur zu arbeiten hätten. Aber das ist ja jetzt nur die Probe. Und ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist die Vorbereitung auf die neuen Stücke, die Partituren, ja, die diese Menschen ja auswendig können müssen. Und zwar nicht für eine Stimme, sondern für alle Stimmen. Und dass natürlich diese Zeit sehr, sehr intensiv ist, diese 5 bis 6 Stunden Arbeit, ja, mit dem Orchester.
Und das, glaube ich, das, was es dann am Schluss auch ausmacht, wenn wir 8 Stunden arbeiten, können wir, glaube ich, behaupten, dass das nicht unter maximaler Anspannung den ganzen Tag stattfindet. Und ich kann mir bei ihm vorstellen, dass die Zeit, die er mit seinem Job verbringt, auch maximale Anspannung, Konzentration, vielleicht auch Stress bedeutet, was ja dann auch ein bisschen zu unserem Thema der Belastbarkeit, der Belastung für die Gesundheit oder speziell fürs Herz dann bedeutet. Markus, ganz einfache Frage noch zum Abschluss des Blogs. Wie viele Aufführungen macht er überhaupt?
Ja, habe ich ihn auch gefragt. Ich gebe dir die Antwort.
Okay.
Für einen Dirigenten habe ich ein relativ ruhiges Leben. Sagen wir mal etwa 2 bis 3 Aufführungen im Monat. So kommt es ungefähr hin.
Ja, Markus, bin jetzt etwas erstaunt. 2 bis 3 Aufführungen pro Monat hört sich jetzt für mich nicht unbedingt so richtig viel an. Wie würdest du das einschätzen oder einordnen?
Da ich kein Dirigent bin, kann ich es dir nicht sagen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Aber er hat ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, zugegeben, dass er da relativ begünstigt ist mit 2 bis 3 Aufführungen. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Dirigenten, wie ich schon gesagt habe, mit der Vorbereitung, mit Proben sehr, sehr viel Arbeit haben. Und ich weiß von ihm auch, dass er sehr viel unterwegs ist. Mhm. Er kam an diesem Tag von Wien. Also er hat praktisch, wir haben uns am Vormittag getroffen, er war am frühen Morgen schon ins Flugzeug gestiegen und war dann auch den ganzen Tag in Künzelsau, um dann am nächsten Tag eine Aufführung zu haben, dann wieder wegzufliegen, wieder in eine andere Zeitzone. Also auch das Thema Schlafen und auch Jetlag ist bei diesen Menschen absolut ein Thema. Und ich habe ihn auch darauf dann konkret angesprochen, ob sowas wie Jetlag überhaupt eine Rolle spielt oder ob man sich an sowas ganz einfach gewöhnt. Diese Dinge sind natürlich auch eine Herausforderung. Nicht nur der Schlafmangel, klar, den haben wir auch, vor allen Dingen in Zeiten, wo es sehr stressig ist, wo wir viele Aufführungen haben, wo wir viel Reisen haben. Da kann auch Jetlag ein Thema sein. Aber insgesamt, muss ich sagen, komme ich zu meinem Schlaf. Außerdem habe ich mir die Fähigkeit erarbeitet, mich in eine Art Autohypnose zu versetzen. Das heißt, in Pausen setze ich mich in meinen Sessel oder auch in einen Stuhl und versetze mich für 10 oder 20 Minuten in eine Art Hypnose. Das hilft mir bei meiner Arbeit sehr, denn so kann ich die Pausen auch als Pause nutzen und regenerieren und mich wieder neu aufstellen. Außerdem, auch das habe ich gelernt, verwende ich die Methode des Powernaps. Das heißt, ein kleines Nickerchen in den Pausen und danach fühle ich mich eigentlich wieder so frisch, dass die Arbeit weitergehen kann. Und beide Sachen zusammen helfen mir wirklich viel.
Ja, Markus, wieder mal auch sehr interessant, dass die Methoden, um mit Stress umzugehen, immer sehr ähnlich sind. Wir haben jetzt hier über autogenes Training was gehört, über Powernap, Dinge, die wir, glaube ich, auch anwenden. Also ich weiß es zum Beispiel von dir, dass du ein Powernapper bist und ich kenne das auch. Also intelligente Methoden, um runterzukommen, um Stress zu bewältigen, schon mal ein erster Indikator, dass er mit sich und seiner Gesundheit etwas vorsichtig umgeht.
Ja, hast du vollkommen recht, Thomas. Und ich will hier wirklich schon mal den ersten medizinischen Punkt setzen, wenn man so sagen kann, dass also tatsächlich es extrem wichtig ist, wenn man so einen stressigen Job hat mit verschiedensten Terminen, verschiedensten Zeitzonen, dass man sich die Möglichkeit schafft und wenn es nur 10 Minuten sind, durch irgendeine Art der Besinnung, würde ich mal sagen, sich selber runterzufahren, sich neu zu ordnen, vielleicht ein kurzes Nickerchen zu halten. Das sind nachgewiesene Methoden, um wirklich die Stressbelastung zu reduzieren und damit natürlich auch sich positive Auswirkungen auf den Blutdruck, auf unser Herz-Kreislauf-System zu ermöglichen. Und von daher fand ich das jetzt ein ganz tolles Beispiel.
Und ich bin jetzt tatsächlich auch sehr gespannt, welche Auswirkungen die Musik jetzt tatsächlich auf seine Herzfrequenz, auf sein Herz hat. Ich durfte ihn erst gerade vor ein paar Wochen live erleben. Ich persönlich war der Meinung, so wie er agiert vorne, in der Musik eingebettet, muss dem sein Herz rasen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich selber einschätzt.
Ja, dann hör einfach mal zu.
Ja.
Di natura sono una persona che ha il cuore molto rapido, già in situazione di riposo.
Also,
Mir
ich persönlich habe von Natur aus einen
geht
eher
der
hohen
Cuore,
Herzschlag.
in dem Moment, in cui
Selbst wenn
sento,
ich in Ruhe bin, merke ich,
arriva
dass mein
un
Herz
eccessive
wohl
non
etwas
so,
schneller
calcio,
schlägt, als es normal ist.
sì,
Ich
mi è
habe
capitato,
diesbezüglich
sì,
noch keinen
insomma, diciamo
Herzspezialisten
che
aufgesucht. Ich
qualche
hoffe,
cosa
dass
sì,
es
qualche
nicht
disturbo
unnormal
mentale
ist
qualche
oder dass ich deswegen etwas kürzer lebe. Ich habe mal gelesen, dass jeder Mensch eine definierte Anzahl von Herzschlägen hat, die werden bei mir dann vielleicht etwas schneller, passé. Aber Spaß beiseite, wenn ich dirigiere, dann habe ich tatsächlich zum Teil einen sehr hohen Herzschlag. Das kann also 140, 150 oder noch darüber hinaus sein. Dirigenten leben ja im Allgemeinen etwas länger als die Durchschnittsbevölkerung. Vielleicht hat das mit diesem wechselnden Herzschlag zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Wechsel zwischen niedrigem und schnellem Herzschlag wie so eine Art Übung für das Herz ist und das dazu beiträgt, wie beim Sport, dass mein Herz gesünder ist und vielleicht auch ich dadurch länger lebe.
In molti casi anche allunga la vita.
Ja, ein Herzschlag von 150, Markus, ich weiß nicht, wie viel Watt muss man da auf dem Fahrrad leisten, um auf 150er Herzschlag zu kommen? Muss man schon ziemlich Gas geben, oder?
Ja, also in unserem Alter auf alle Fälle. Ich sage immer, 220 minus Lebensalter ist so ganz grob die Maximalfrequenz. Die werden wir schon noch gerade so hinbekommen. Aber wenn ich persönlich 150er Herzfrequenz habe, dann bin ich mit Sicherheit bei 90% meiner Belastbarkeit.
Und für mich hat sich das jetzt in seinen Ausführungen als für ihn empfunden sehr gesund angefühlt. Ja, also er hat auch über diese emotionalen Schwankungen gesprochen, die mehr oder weniger sein Herz im positiven Sinne trainieren. Mich würde aber mal deine medizinische Meinung dazu interessieren. Ist das etwas, wo du, ja, man sagt immer so schön, per Studien oder per Erfahrungen bestätigen kannst, oder wie schätzt du das ein?
Ja, also es ist leider so, Thomas, dass jetzt nicht der Herzschlag uns gesund macht beim Sport, sondern das, was uns überhaupt dazu führt, dass wir diesen Herzschlag bekommen. Also sprich die körperliche Aktivität, die dann mit einem erhöhten Herzschlag natürlich einhergeht, das ist das Gesunde. Sonst könnte ich dir einfach einen Schrittmacher einbauen und dich permanent mit 150 pacen und würde dir was Gutes tun. So ist es natürlich nicht. Also von daher, ich will das nicht ausschließen, dass das auch eine gewissermaßen gesund ist, vor allen Dingen, wenn es der sogenannte Eustress ist, also diese Schwankungen in der Frequenz und diese Modulierbarkeit. Aber entscheidend ist, dass wir uns bewegen, dass wir Sport machen.
Er sprach ja eigentlich auch davon, dass Dirigenten länger leben. Das würdest du wahrscheinlich auch so nicht unbedingt stehen lassen.
Naja, ich habe da keine Statistik, aber Tatsache ist, dass es natürlich durchaus Dirigenten gibt, die sehr, sehr alt geworden sind, wie du weißt, und die auch im hohen Alter noch, genauso wie nebenbei auch Künstlerinnen und Künstler, die also im höchsten Alter noch sagenhaft ihre Instrumente spielen. Ob das jetzt der Beruf Dirigent mit einer erhöhten Lebenserwartung einhergeht, das wage ich zu bezweifeln. Da wird es auch einen Durchschnitt geben. Ich komme auch nachher noch mal drauf, dass es Dirigenten durchaus auch gefährlich leben. Was man auf alle Fälle nicht sagen kann, ist, dass die Höhe deiner Herzfrequenz in irgendeiner Weise prognostizieren kann, wie lange du lebst, Thomas. Es gibt immer wieder solche Überlegungen, dass wir also eine definierte Anzahl von Herzschlägen in unserem Leben haben. Also ich sage mal einfach mehrere Milliarden. Und wenn die aufgebraucht sind, dann stirbt man. Das ist nicht bewiesen. Es gibt natürlich Parallelen zum Tierreich. Da wissen wir, da gibt es eine ganz klare Relation. Je langsamer dein Herzschlag ist, zum Beispiel bei Schildkröten oder Elefanten, desto länger leben diese Tiere. Und bei Mäusen oder noch kleineren Tieren, die eine Herzfrequenz von weit über 200 haben, die leben entsprechend kürzer.
Ich finde es ganz spannend, was du gerade erzählst mit der Anzahl der Herzschläge. Ich hatte, glaube ich, vor 20 Jahren meine erste Akupunktur und der Kollege, der das durchgeführt hat, hat mir auch die Geschichte der Herzschläge erzählt. Und das ist wirklich bei mir hängen geblieben, dass ich teilweise dann schon auch Befürchtungen hatte, dass hohe Herzschläge zu kurzem Leben führen.
Siehst du.
Ja.
Siehst du. Ist der Vandelli nicht der Einzige, der diese Theorie hat? Und ich höre sie auch immer wieder. Ja. Jetzt hat mich im weiteren Verlauf des Interviews natürlich interessiert, ob dieser erhöhte Herzschlag, ob der permanent ist oder ob der zum Beispiel abhängig ist von dem Stück, das er spielt oder von der Passage, die er spielt. Und da fand ich die Antwort wirklich sehr interessant, Thomas.
Durante l'atto del dirigere,
Nun, wenn ich dirigiere, ist es ehrlicherweise egal, ob ich einen schnellen Part dirigiere oder ein langsames Adagio, wie zum Beispiel das von Dvořáks Sinfonie aus der Neuen Welt. Es ist ja so, dass selbst bei langsamen Passagen eine Anspannung da ist. Man arbeitet mental, man muss sich konzentrieren. Das alles hält natürlich den Herzschlag hoch und führt nicht unbedingt zu einer Entspannung durch die Musik als solches.
Molto calmi e tranquilli. Ci sono dei passaggi nelle opere di Wagner.
Es gibt zum Beispiel auch langsame Passagen in den Werken von Richard Wagner, bei denen tatsächlich Dirigenten während den Proben oder Aufführungen dieser Passagen eine Herzattacke bekommen haben, weil die Musik, obwohl sie langsam ist, unglaublich intensiv ist. Und vielleicht führt das tatsächlich in besonders emotionalen Momenten zu Herzattacken.
Ogni debolezza può sfociare in un attacco.
Markus, das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Ich glaube, rein aus dem Gefühl heraus würde man sagen, wenn die Musik langsamer wird, beruhigt man sich und entspannt sich. Und er hat jetzt gerade eigentlich genau das Gegenteil beschrieben. In der Emotion natürlich.
Als Dirigent, und ich war auch ein bisschen überrascht, aber im Nachhinein kommt mir das sehr plausibel vor, muss ich sagen, weil wenn wir gerade so ein intensives Adagio hören, oder er hat die Beispiele gebracht von Wagner, der ja auch bei langsamen Passagen eine wahnsinnige Intensität und Spannung wirklich aufbauen kann. Und ich glaube, da bist du so innerlich dabei. Und das ist ja das Entscheidende dann für unsere Reaktion auf unser Herz-Kreislauf-System, dass du eben, obwohl die Musik so entspannend oder ruhig daherkommt und fließt, dass du als derjenige, der sie ausübt, entweder mit einem Instrument oder als Dirigent, gerade das Gegenteil ist. Und fand ich auch sehr, sehr interessant.
Vielleicht erlebt ja der Dirigent in der Langsamkeit des Stückes mehr Emotionen als wie in der Hektik. Ich erkläre es mir jetzt einfach mal so.
Ja. Und es geht uns ja ehrlich gesagt auch so, oder mir zumindest persönlich so, sehr oft, dass die langsamen Stücke für mich, gerade auch bei Sinfonien oder Konzerten, die eigentlich die intensiveren Stücke sind. Andererseits, Thomas, gibt es ja Studien, wir hatten davon schon mehrfach berichtet, kommen wir mal wieder in diese Medizinwissenschaft oder in Musikwissenschaft, die zeigen, dass bestimmte Form von Musik und auch bestimmte Musikstücke, da fällt mir immer das Bach-Präludium ein, signifikant den Blutdruck senkt. Also das heißt, als Konsument von Musik sieht die Sache ganz anders aus. Da scheinen also ruhige Stücke, geordnete Stücke besser den Blutdruck zu senken in Studien als zum Beispiel Popsongs von ABBA. Damit wurden sie verglichen oder, wen überrascht es, besser als Hardrock. Hätte man sich jetzt auch, denken können. Und ich habe den Maestro Vandelli darauf angesprochen, ob er vielleicht auch sowas wie Bachs Präludium hört, wenn er persönlich für sich sein Herz entspannen möchte.
Und ich bin gespannt.
Bach ist sicuramente un'ottima scelta, perché non c'è.
Bach ist sicherlich eine optimale Wahl, nicht nur um sich runterzufahren oder einfach abzuschalten, sondern auch aus spiritueller Sicht. Und diese Spiritualität trägt meines Erachtens im Wesentlichen dazu bei, dass Bach so eine beruhigende Wirkung auf uns und damit auch auf das Herz hat. Aber ich höre auch gerne Jazz. Auch Jazz beruhigt mich, bringt mich in eine gewisse Stimmung, und da gibt es verschiedene, ganz verschiedene Musikstücke.
Schade, schade, dass wir bei den Musikempfehlungen jetzt nichts gehört haben, was alltagstauglich ist, so richtig, oder?
Naja, Thomas, du hörst auch ganz gern Klassik, und ich glaube, Jazz ist dir jetzt auch nicht ganz unbekannt, und ich glaube, es ist sehr individuell, und wenn du eine schöne Hardrock-Ballade hören willst, hat es vielleicht auch denselben Sinn und Zweck. Wir können ja mal ein EKG schreiben und ich spiele dir eine schöne Hardrock-Ballade vor, und dann gucken wir mal, ob dein Puls runtergeht und dein Blutdruck. Dann machen wir mal eine Studie mit zwei Probanden, nämlich dir und mir. Einverstanden?
Das machen wir auf jeden Fall, weil das interessiert mich schon sehr lange. Aber wie immer auch eine sehr interessante Diskussion, weil es gibt, glaube ich, nichts, was unterschiedlicher wahrgenommen wird wie Musik.
Das ist richtig. Ich glaube, wenn man das jetzt wirklich mal auf der wissenschaftlichen Ebene theoretisch begründen möchte, glaube ich, und das hat er ja eben auch kurz so angesprochen, dass durch diesen Rhythmus, den Bach ja oft verwendet hat, diese Gleichförmigkeit, diese geniale Gleichförmigkeit und die Fugen und diese Spiritualität, die sich in seiner Musik ja auch immer darstellt, dass man da natürlich auch in einen gewissen Seelenzustand automatisch kommt. Und ich glaube, jeder, der mal Bach gehört hat, kann das sofort auch empfinden, selbst wenn er jetzt kein großer Bach-Fan ist. Ja. Aber ich glaube, dass das genauso bei Stücken vorkommt, die jetzt nicht unbedingt aus der klassischen Szene sind, sondern auch entsprechende Jazzstücke. Und andererseits bei Musikstücken, die sehr große Tempowechsel haben, auch das ist untersucht, die Crescendo-Decrescendo-Momente haben, also eine Beethoven-Sinfonie oder Überraschungsmomente, dass da natürlich du immer wieder angeregt wirst, geistig angeregt wirst, und das trägt jetzt nicht unbedingt zur Entspannung und damit nicht unbedingt zu niedrigem Blutdruckverhalten und niedriger Herzfrequenz bei.
Also ich für mich muss sagen, dass mein Blutdruck und meine Herzfrequenz jetzt in dem Interview sich sehr stark beruhigt hat, schon fast so beruhigt hat, dass wir, glaube ich, der Zeit geschuldet uns auf eine zweite Folge freuen. Das Interview hat nämlich noch eine gewisse Länge, und es wäre, glaube ich, schade, wenn wir jetzt diese positive Vibration nicht zum Endpunkt bringen, um beim nächsten Mal wieder ganz oben anzufangen, um am Ende wieder ganz beruhigt zu enden.
Ja, Thomas, bin ich sofort dabei und gebe dir vollkommen recht, weil das Interview, das darf ich dir verraten, hält tolle Informationen für uns bereit. Um dich mal ein bisschen vielleicht zu spoilern oder anzuteasern, wie man jetzt neudeutsch sagt, wir werden noch ein bisschen über Lampenfieber sprechen. Wir werden auch ein bisschen in Tabuthemen reingeben. Wie hält's der Musiker und der Dirigent eigentlich mit persönlichem Druck, und was tut er dagegen? Was ist mit Medikamenten? Was ist mit Alkohol? Was ist überhaupt mit Gesundheit von Musikern und Orchestermusikern und Dirigenten? Wie ist die Arbeit mit Stars, verändert sich dadurch auch die Anspannung und damit auch der Stressfaktor und so weiter. Also du siehst, wir haben noch ein paar Themen und ich freue mich auf die nächste Folge mit dem Maestro.
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen und gute Nacht.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.